Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau 24 sitzt in Rosenheim. Servus Tobias.
Da sitzt er. Hallo Lukas, hallo an alle da draußen. Servus.
Wir haben eine Sonderfolge, hat sich recht kurzfristig ergeben. Wir haben mit Carlo Janka gesprochen, Gesamtweltcup-Sieger ist er geworden 2010. Er hat da in dieser Saison auch Olympiagold im Riesenslalom gewonnen, ein Jahr davor schon Weltmeister im Riesenslalom geworden, vor Benny Reich und Ted Ligety. Der hat da wirklich die Allerbesten in dieser Disziplin geschlagen. Und ja, wir haben ihn gefragt, ob er Zeit hätte. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, ein Buch rausgebracht, sollten wir sagen. Er hat sich dazu Hilfe geholt, wie er uns gleich erzählen wird. Durchbruch heißt das Buch und da geht es um seine Karriere, aber auch soll es ein bisschen ein Ratgeber sein. Wir hören das eh gleich am besten selbst von ihm. Tobias, wenn du den Namen Carlo Janka hörst, was sind so deine Erinnerungen oder an seine Karriere oder was verbindest du mit diesem Namen auch?
Ja, er hat schon viele Jahre geprägt. Er war da wirklich sportlich absolut einer der Aushängeschilder, die wir hatten bei den Herren im alpinen Skibereich. Ansonsten wusste ich zu ihm ehrlich gesagt wenig. Er ist auch in den deutschen Medien sehr wenig bis gar nicht dann auch vorgekommen. Auch der Rücktritt dann im Januar 2022, es war so ein bisschen ein schleichender Prozess. Da hat er natürlich auch ein bisschen was dazu erzählt. Der verlief auch so ein bisschen geräuschlos, wie ich fand, für meinen Geschmack ein Ticken sogar zu geräuschlos, weil er doch, wie gesagt, über viele Jahre einer der Protagonisten im Weltcup war. Und ja, deswegen hatte ich mich sehr darauf gefreut, ihn heute dann auch mal besser kennenlernen zu dürfen und da einfach auch mal über ihn, seine Gedanken zur damaligen Zeit, zu dem, was er heute macht, auch wie er den Skisport so ein bisschen aus der Perspektive jetzt von außen sieht und betrachtet, und ja, in Summe ein rundes, cooles Gespräch geworden. Und jetzt kann ich zu dem Namen Carlo Janka mehr sagen als vorher, und zwar deutlich mehr. Ging es dir denn auch so? War er für dich auch einer der, den man natürlich kannte, auch die sportlichen Erfolge natürlich, um die wusste, aber ihn selber, weiß ich nicht, hat das für dich viele neue Erkenntnisse heute hervorgebracht, so wie es jetzt bei mir der Fall war?
Ja, schon auch. Natürlich in der Schweiz wird sein, eben weil du dann sagst, ist in den letzten Jahren nicht mehr so viel vorgekommen, auch in den Medien. Das war natürlich in der Schweiz ganz anders, aber ja, für die Aufmerksamkeit in Österreich und auch in Deutschland, ja, da gab es dann einfach auch andere. Was mir nochmal jetzt auch in der Recherche zu diesem Interview aufgefallen ist, 11 Siege hat er im Weltcup geholt, in 4 unterschiedlichen Disziplinen, nur das Slalom fehlt, aber sonst Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Kombination. Er hat auch die Abfahrt in Wengen gewonnen, für einen Schweizer sicher auch nicht so schlecht, ziemlich cooles Erfolgserlebnis auch. Ja, und ich habe leider erfahren müssen, er ist großer Fan von Manchester United, das haben wir aber Gott sei Dank in diesem Interview ausgespart. Aber sonst, ja, na, sehr cool. Und mir ist auch noch aufgefallen, genau, das kommt im Interview nicht vor, der ist 2008, im November 2008 in Lake Louise mit der Startnummer 65 in der Abfahrt Zweiter geworden, hauchdünn nur den Sieg verpasst mit 65, da ist sein Stern quasi aufgegangen, dann kurz drauf in Val d'Isère den Riesenslalom gewonnen und dann eben auch Weltmeister geworden in diesem Winter, also sehr früh schon Erfolge gefeiert, auch darum geht's dann in diesem Interview. Ich würde sagen, wir brauchen ja gar nicht so viel mehr sagen.
Genau, vielleicht zu dem Thema Manchester United. Der Lukas ist großer Fan des FC Liverpool. Deswegen geht es ihm jetzt, 5. November, 12.15 Uhr, also am Nachmittag, geht es ihm auch noch sehr gut. Ich hoffe doch sehr, dass das heute gegen 23 Uhr dann anders aussieht. Mhm. Denn Lukas, heute unsere Mannschaften, FC Liverpool gegen Bayer Leverkusen. Schau mal, was wird. Aber stehen ja beide ganz gut da in der Champions League. Deswegen können wir uns, glaube ich, auf ein schönes Fußballspiel freuen. Jetzt war man natürlich in trauter Eintracht noch mit Carlo Janka Ja. unterwegs. Genau. Für euch da draußen, ihr könnt natürlich das Buch von Carlo erwerben. Den Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes. Und ja, ist, glaube ich, schon was für die Liebhaber des alpinen Skisports. Aber was sollen wir jetzt noch sagen? Lass mal den sprechen, der das Buch herausgebracht hat und um den es geht. Also geh mal rein zu Carlo Janka und Lukas, einen schönen Tag. Einen nicht so schönen Abend wünsche ich dir. Und ja, wir melden uns ja nächste Woche dann wieder, hatten wir gesagt, mit der Vorschau auf Levi. Und dann gibt es auch die versprochenen Statements zum Deutschen Skiverband, die ich eingesammelt habe. Du hast beim Atomic Media Day, war das, oder war es in Sölden, glaube ich, genau, auch noch ein paar Dinge gesammelt. Also das wird ein buntes Potpourri an verschiedensten Dingen aus dem alpinen Skisport. Aber jetzt erstmal Carlo Janka und genau.
Viel Spaß damit. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Hallo Carlo, servus, grüß dich.
Hallo, guten Tag.
Carlo, zu Beginn gleich die Frage, wie oft gehst du aktuell Skifahren?
Ja, nicht mehr so oft. Also wenn, dann fast nur noch mit den Kindern, vereinzelte Tage für mich allein, aber das ist ja im Moment nicht mehr so viel, aber mit den Kindern dafür umso schöner und sie wollen auch gerne mit mir gehen und darum ja, bin ich da gerne nach wie vor mit ihnen auf der Piste.
Du hast 3 Kinder, wenn ich richtig liege. Ja, also wie schaut das aus? Du kommst nicht mehr dazu, dass du wirklich richtig schnell Ski fährst.
Nein, wie gesagt, selten. Also letztes Jahr oder letzten Winter waren es vielleicht 1-2 Tage, aber die natürlich immer noch sehr gerne. Aber nach einigen Fahrten merkt man dann auch schon, meist nicht mehr ganz so aktiv wie auch schon. Und der Körper meldet sich dann schon und dann ist es auch wieder gut. Und darum ist das gemütliche Fahren mit den Kindern eine schöne Abwechslung.
Sehr schön zu hören. Wir haben einmal Tina Maase auch bei uns im Podcast gehabt und sie hat gesagt, sie vermisst es eigentlich am meisten, so eine wirklich abgesperrte, perfekt präparierte Piste zu haben, wie man das eben als Skiprofi gewohnt war. Kannst du das nachvollziehen, dieses Gefühl? Geht's dir da auch ein bisschen so?
Ein bisschen, ja, nicht 100%, weil wir wohnen quasi im Skigebiet, also ich kann von der Tür raus, bin direkt auf der Piste und wenn man da zeitig dran ist, dann hat man quasi die freien Pisten, je nachdem auch ziemlich perfekt präpariert. Also ich kann da schon ein bisschen den Joker ziehen und kann da ohne große Mühe mich auf beste Verhältnisse freuen.
Ja, okay, sehr gut. Das klingt sehr schön, ja. Du bist jetzt 38 Jahre alt. Wirst du noch in dieser Saison eine Wildcard beantragen oder erst für nächste Saison, wenn du dann 39 bist?
Grüßen nächste Saison, aber eigentlich ist, nein, es ist nicht im Plan. Ich bin zufrieden mit meiner Situation im Moment. Meine Aufgaben machen mir großen Spaß, aber trotzdem finde ich es spannend mit den Comebacks und es ist eine Belebung für den Sport. Und ja, war schon mal spannend jetzt beim ersten Rennen und wir sind gespannt auf mehr.
Ich habe sogar jetzt auf der FIS-Homepage nachgeschaut, dein Profil aufgerufen, Carlo Janka, und da steht bei Status Active, allerdings aber auch Not Allowed drunter, wahrscheinlich, weil du vielleicht, weiß nicht, die Dopingbestimmungen oder irgendwas nicht erfüllst, gerade aktuell, aber da steht noch aktiv dabei, aber du hast jetzt nie den Gedanken gehabt, wie diese Wildcard eingeführt wurde, mich reizt es nochmal zurückzukehren.
Nein, zum Glück gar nicht. Ich konnte aufhören, wo ich wollte, wann ich wollte und ich war mit mir im Reinen und das Leben erfüllt mich auch abseits der Rennpisten sehr im Moment und darum ja, vermisse ich es im Moment nicht, aber wie gesagt, als Zuschauer immer noch gerne dabei, jetzt auch mit bei den Comebacks.
Sehr gut. Du hast ein Buch herausgebracht. Es heißt Durchbruch. Kannst du uns etwas über das Buch erzählen?
Ja, ist ein Teil ist biografisch, also der Weg halt von mir, aber nicht so im klassischen Sinne. Und der andere Teil ist auch Ratgeber, so ein bisschen an Anlehnung mit der Arbeit, wo ich mittlerweile mache, eben als Coach auch tätig bin, vielseitig und das ist so ein Hybride geworden und ja, wir sind sehr zufrieden, wie es gekommen ist, auch mit verschiedenen Stimmen aus von bekannten Gesichtern und das macht es für mich natürlich noch wertvoller und war ein interessantes Projekt und ja, jetzt sind wir gestartet und sind am Schauen, wie es auch bei der breiten Öffentlichkeit ankommt.
Carlo, so ein Buch, es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, Ich schreibe jetzt ein Buch, dann setzt man sich 2 Wochen hin und dann gibt man es in den Druck und sagt, hier ist das Buch. Wann kam denn der erste Gedanke daran, ein Buch zu schreiben?
Gar nie, also das war gar nie auf meiner Agenda, aber der Autor ist auf uns zugekommen, also der ist ein bekannter Krimi-Autor eigentlich hier in der Schweiz, auch sehr erfolgreicher und ist auf uns zugekommen und dann kam mir eigentlich der erste Gedanke, weil ich wollte eigentlich nie ein Buch schreiben, also das war nicht auf meiner To-Do-Liste und ja, er hat uns dann mal eingeladen und dann haben wir das ein bisschen gesprochen und ja, mit der Zeit konnte ich mich dann anfreunden, eben nicht mit der klassischen Biografie, sondern auch quasi ein Ratgeber für jedermann. Und ja, so konnte er und meine Frau mich überzeugen, dass wir dann trotzdem gestartet sind. Und mittlerweile bin ich froh darüber.
Wenn wir von ihm und von er sprechen, Philipp Gurt heißt er, der Autor, mit dem du das Buch geschrieben hast. Kanntet ihr euch vorher schon?
Gar nicht, nein, eben ich bin eigentlich nicht so der Leser, also besonders nicht Krimi oder Romane, also ich bin ein klassischer Biografien- oder Sachbücherleser, Sachen, die mich weiterbringen oder von denen ich etwas lernen kann und darum, ja, sein bisheriges Metier kannte ich leider gar nicht und bin jetzt erst mit ihm auch ein bisschen in diese Welt eingetaucht, was auch eine interessante Erfahrung an und für sich war.
Jetzt, wenn man jemanden nicht kennt, aber natürlich trotzdem viel auch von seinem Leben, von seinen Gedanken, von natürlich auch, was einen so begleitet in dem Leben, das sind Ängste mit dabei, natürlich tolle Momente, auch wenn man jemanden gar nicht kennt. Wie schwer fällt es dem einen, da auch wirklich so tief in das Privatleben reinzulassen, wenn man ihn eben nicht kennt?
Ist mir überraschenderweise gar nicht schwer gefallen, weil er hat ein sehr gutes Menschengespür. Also er hat dann die Situationen, die wir da angesprochen haben, sehr, sehr gut getroffen, völlig auf den Punkt getroffen. Und da habe ich mich sofort sehr wohl gefühlt und auch quasi wiedergegeben in seinen Worten, in seinen Zeilen. Und da führte eins zum anderen und ich musste da gar nicht überlegen, ob ich da gewisse Sachen preisgeben will oder nicht. Das war dann quasi wie im Fluss drin und hat dann eigentlich bestens funktioniert und hat wirklich auch, ich glaube, für den Leser Einblicke gegeben, die man so vielleicht nicht erwartet hätte.
Du hast gesagt, es besteht so aus zwei Teilen. Es hat biografische Elemente, aber auch mit Dingen zu tun, die du aktuell machst. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Zu diesen biografischen Punkten und Teilen. Jetzt hast du selber gesagt, du selbst hattest nie die Idee, ein Buch zu schreiben. Dann wird es ja auch nicht so gewesen sein, dass du während deiner aktiven Karriere mehr oder weniger Tagebuch geführt hast, oder?
Absolut gar nicht, nein. Also ich musste tief in meinen Erinnerungen graben gehen. Also vieles war da wirklich auch schon ziemlich verstaubt und so hinterst im Eck in der untersten Schublade. Und das war auch für mich ein Prozess, um das wieder alles wie aufzurollen und ein bisschen zu reflektieren, was da eigentlich alles war. Und vieles ist wirklich nur so halb oder gar nicht mehr in Erinnerung gewesen. Und daher war rein der Prozess der Aufarbeitung schon mal sehr wertvoll für mich und ja, hat mich nochmal das Ganze auch ein bisschen auch durchleben lassen, teilweise auch mit den Emotionen, mit den Verknüpften. Also war eine spannende Reise.
Hast du dann auch, du hast vorhin auch gesagt, dass da auch viele ehemalige Weggefährten zu Wort kommen. Hast du die dann auch mal angerufen, hast gesagt, Mensch, 2007, Beaver Creek, wie war das denn damals? So, jetzt nur random herausgepickt. Hast du auch tatsächlich die ehemaligen Weggefährten gefragt, wenn du dich nicht mehr so genau erinnern konntest, wie läuft denn dann so ein Prozess ab? Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, wenn ich jetzt detailliert erzählen müsste, was ich vor 15 Jahren gemacht habe.
Ja, es ist in der Tat nicht so einfach und eben dann bei den verschiedenen Stimmen, die wir da im Buch haben von den Persönlichkeiten, das war dann für mich auch wieder spannend. Also ich habe nicht spezifisch nach einer Situation oder nach einem Ort gefragt, sondern mehr, was kommt dir in den Sinn aus gemeinsamen Zeiten? Und da kamen dann wirklich interessante Statements zustande und auch mit Geschichten, die ich so nicht mehr in Erinnerung hatte, wo dann aber irgendwo ganz hinten doch noch gespeichert waren und dann, aha, ja, das war ja wirklich so und das war dann mir wirklich gar nicht mehr präsent und das war dann auch für mich sehr spannend, dieser Prozess.
Naja, auf welche Namen darf man sich denn freuen, wenn man sich dein Buch kauft?
Natürlich aus der Schweiz, also Sandra Villetta war so ein Zimmerkollege, Weggefährte, dann Daniel Albrecht, dort auch natürlich die Geschichte mit seinem Sturz, mit dem steigen wir quasi wie ein in das Buch, also es ist quasi wie ein Krimi, der dann quasi mit diesem Ereignis anfängt, was dann für mich nicht so einfach war. Dann natürlich Bernhard Russi von der Medienseite her, dann aber auch vom österreichischen Raum, das große Vorbild Hermann Mayer durfte nicht fehlen, Benny Reich ist mit dabei, dann noch diverse Trainer und Therapeuten von meinem Bereich, der Büchse ist mit dabei, also ziemlich breit gefächert.
Okay, also etwas echt für Ski-Alpin-Liebhaber. Jetzt, zweiter Teil ist dockt so an dem, was du heute machst. Was machst du denn heute? Erzähl uns doch mal, wie gestaltet sich denn dein Leben außerhalb des aktiven Skisports?
Zum Glück nach wie vor sehr vielseitig. Also es gibt nicht den geordneten Tagesablauf. Also wie gesagt, mit dem Coaching bin ich zusammen mit der Frau gestartet Ende 22. Das sind so unsere Eckpfeiler, natürlich Sport, Bewegung, aber auch Ernährung und Gesundheit allgemein. Im Moment, jetzt diesen Sommer oder dieses Jahr, hat sich es mehr in Richtung Sport, Bewegung, also in Richtung das Konditionelle verlagert. Da begleite ich natürlich auch Skifahrer. Aber auch eine Eishockeymannschaft ist dazugekommen, wo ich als Konditionstrainer begleite. Und Ernährung ist auch nach wie vor ein Thema in diesem Bereich. Daneben aktuell war das Buchprojekt sicher auch noch ein Thema. Und dann bin ich auch noch hier bei unseren Bergbahnen tätig im Verwaltungsrat. Also ein bisschen ein anderer Einblick in das Business und natürlich zwischendurch noch die eine oder andere Verpflichtung mit Medien, Sponsoren etc. Also es bleibt natürlich spannend und nicht zuletzt. Der größte Teil sollte auch noch Platz haben für die Familie und das bin ich im Moment ja auch bereit in Kauf zu nehmen, weil diese Zeit kommt dann wirklich nicht mehr zurück.
Du hast gesagt, du arbeitest auch mit Skifahrern. Reden wir da über Weltcupläufer auch?
Mittlerweile ja, also erst seit kurzem, aber das ist in dem Sinne noch nicht spruchreif, aber das
Okay.
hat sich jetzt so ergeben, dass ich da ja auch in diesem Bereich tätig bin. Vorher war es mehr bis Stufe Europacup, mehr Nachwuchs, aber ja, jetzt ist eine Anfrage gekommen, die ich so nicht ablehnen konnte und es ist eine neue spannende Erfahrung, aber ja, das wird dann wahrscheinlich irgendwann noch durchsickern.
Okay, wir sind gespannt, was da rauskommt. Sehr gut. Du hast auch ein paar Lesungen hinter dir zu diesem Buch. Ist es dir leicht gefallen, vor Publikum zu stehen und quasi aus deinem Leben vorzulesen?
Dass ich von meinem Leben vorlese, war eigentlich nicht das Problem, sondern laut vor Leuten vorzulesen. Also ich muss tatsächlich ein bisschen üben, quasi auch es aufzeichnen und dem Autor abspielen, was er dazu meint, ob zu langsam, zu laut oder mit der Betonung. Also ja, braucht er da ein kurzes Training, aber dann ab der ersten Lesung ist es eigentlich dann gut gegangen und bin bisher mehr oder weniger stolperfrei durch die Lesungen durchgekommen.
Da kommt der Sportler durch, dass du es sogar trainierst daheim, bevor du dann den Auftritt hast. Sehr gut, ja. Jetzt kommt eine riesige Frage. Was hat dir das Sportlerleben, die Profikarriere für das Leben, abseits vom Sport gelehrt?
Alles schlussendlich. Also man lernt besonders im Einzelsport, dass man quasi sein eigenes Unternehmen hat, dass man für seine eigenen Sachen verantwortlich ist, von A bis Z. Und das lernt man im Sport sehr früh, besonders auch im Skirennsport, weil man viel von zu Hause weg ist. Man muss schauen, dass man seine Sachen dabei hat. Also diese Selbstverantwortung, diese Verantwortung für sich zu übernehmen, das ist eigentlich der Schlüssel auch für das Leben danach und darum war das Ziel auch immer selbstständig zu bleiben, also nicht in einem Anstellungsverhältnis irgendwo etwas auszuüben, sondern wirklich selber sein Chef zu sein. Und das ist das Schöne, was man im Sport hat als Einzelsportler und das wollte ich unbedingt so beibehalten. Und darum ist das eigentlich ja, das Größte, was man da mitnimmt, mit all seinen Erfahrungen, was natürlich dazugehören.
Ist es dir leicht gefallen, diese Zeit unmittelbar nach deinem Rücktritt? Ja, wie ist es dir da ergangen?
Ja, war zum Glück null Problem. Also vom einen Tag auf den anderen konnte ich da loslassen und mich auf das Neue einlassen. Also ich war natürlich in der schönen Lage, dass ich sagen konnte, wo ich aufhören will, wann ich aufhören will. Und dann war es auch noch eine wunderbare Woche in Wengen, meinem quasi Lieblingsrennen mit schönstem Wetter und ja, war perfekt für mich. Also ich konnte mich, wie gesagt, vorbereiten auf diesen Tag und dann mit der Familie im Hintergrund, da ist man auch sofort gefordert. Also da besteht auch keine Gefahr, dass man da in ein kleines Loch hineinfällt oder so, weil es einfach nahtlos weitergeht. Und das war zum Glück bei mir der Fall und wie gesagt, auch kein Bedauern bis heute.
Ich würde gern, wenn wir über deine aktive Karriere sprechen, auf einen Punkt kommen. Wer war, wenn du es dir, wenn du die Wahl treffen müsstest, wer war der härteste Kontrahent deiner Karriere?
Ja, der härteste, man vergleicht ja natürlich in der Regel seine beste Zeit, wer da der härteste war. Und das war in meinem Fall schon der Benny schlussendlich, ja, weil dort der Fight um den Gesamtweltcup, da hat er mir auch nicht nachgelassen bis zum letzten Rennen. Und war wirklich ein guter Kampf und ich schätze ihn auch sehr als Mensch. Also wir hatten dieses Jahr im Frühling eine gemeinsame Story gemacht im Pitztal und ja, das. Der Kontakt ist nach wie vor sehr gut, auch wenn wir uns natürlich nicht regelmäßig hören, aber als Sportler, sein Charakter, ja, ist für mich immer ein Vorbild gewesen und ich empfand ihn immer so als der Gentleman in unserem Sport. Also natürlich immer ehrgeizig, aber immer fair bei Sieg und bei Niederlage und da habe ich schon auch einiges bei ihm abgeschaut.
Das ist schön zu hören, dass man da auch ja, nach Karriereende zumindest im losen Kontakt bleibt. Sehr cool. Ja, da würde ich gern natürlich als Österreicher nochmal kurz drauf eingehen, auf diesen Fight mit Benny Reich um den Gesamtweltcup, weil du warst Ende Februar zu diesem Zeitpunkt in dieser Saison schon mehr als 100 Punkte hinter Benny Reich und hast es dann noch gedreht. Meine Frage wäre, wie hast du das geschafft? Was sind so deine Erinnerungen auch daran? Wie hast du diese große Kristallkugel dann gewonnen?
Ja, eben, das war gar nicht das große Ziel in dieser Saison. Da war wirklich Olympia der Hauptfokus. Und dann mit dem Olympiasieg in der Tasche, ja, ist man einfach weitergefahren. Natürlich wusste man, ja, die Chance ist da. Wir probieren natürlich alles. Aber ja, die Saison war eh schon super mit dem Olympiasieg. Und daher war der Druck eigentlich nicht mehr so groß. Aber ich wusste auch, ja, die Chance ist da. Und wenn eine Chance da ist, dann sollte man sie unbedingt versuchen zu packen. Und das war immer da das Ziel und dann ja, war es wirklich nicht schlecht gelaufen und dann besonders natürlich in Garmisch selber hat es dann nochmal sehr gut funktioniert, schon in der Abfahrt dann am ersten Rennen ein bisschen vielleicht Druck ausüben können auf Benny Super-G dann mäßig und dann Riesenslalom nochmal, also hat dann wirklich alles gepasst bis zum letzten Rennen hin eigentlich.
Wir hören jetzt schon raus. Also, Carlo, du bist auch jetzt für mich einer, der seit seiner aktiven Karriere das Ski-Alpin auch geprägt hat. Du hast den Gesamtweltcup gewonnen, du bist Weltmeister geworden, du bist Olympiasieger geworden. Der Name Carlo Janka, er war immer da und du hast da wirklich sehr, sehr viele Jahre den Skisport geprägt. Jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch sehe ich dann, dass du 11 Weltcupsiege hast. Absolut respektabel. Dann habe ich mir doch gedacht, du hast 11 Weltcupsiege in deiner gesamten Karriere und bist eine der prägendsten Figuren gewesen. Marco Odermatt hat in der vergangenen Saison, nur in einer Saison, 13 Weltcupsiege eingefahren. Ist jetzt ein großer Sprung natürlich von deinen damaligen Erfolgen zu dem, was uns Marco Odermatt heute präsentiert. Aber wenn du jetzt auch siehst, wie er performt und das so ein bisschen transferierst zu deiner Zeit, das sind schon Dimensionen, die außergewöhnlich sind, was er uns in seinem Alter liefert. Wie schaust du denn als ehemaliger Topfahrer auf das, was hier gerade seitens Marco Odermatt passiert?
Ja, in erster Linie natürlich mit großer Freude, aber auch mit riesen Respekt. Also was der da abliefert von Rennen zu Rennen, egal was für Wetter, egal was für Verhältnisse, egal was für das Disziplin, welche er alle bestreitet. Also das ist schon absoluter Wahnsinn und das ist wirklich einmalig. Und ja, diese großen Athleten, die hatten wir, seit ich Skirennen schaue, leider nicht mehr. Ich denke, bei uns war wirklich der große Pirmin der letzte in dieser Kategorie und jetzt mit dem Marco haben wir wirklich wieder einen Überathleten, ja, wo sonst vielfach in Österreich zu Hause waren, auch mit dem Hermann natürlich, mit dem Benny nachher, die wirklich da so konstant über all die Jahre sich auf diesem Niveau bewegen und wir wissen noch nicht, wo die Reise bei Marco noch hingeht, aber es ist einfach Wahnsinn zuzuschauen, wie er immer wieder abliefert und wie er auch mit der Situation umgeht, dass quasi nur ein Sieg erwartet wird. Also es wird nicht ein zweiter Platz oder ein Podest erwartet, sondern allein der Sieg zählt und das ist er immer wieder imstande abzurufen, egal auf welcher Bühne, wie groß der Druck auch ist. Und das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend auch für mich.
Du bist am 15. Januar 2022, hast du deine Karriere beendet. Das heißt, es gab noch Schnittmengen auch mit Marco Odermatt. Wann ist er dir denn das erste Mal aufgefallen? Kannst du dich erinnern?
Ja, man wusste schon, da kommt einer, also mit sehr viel Talent, aber man weiß ja nie, ja, in den unteren Stufen, ja, kann es sein, dass er sehr erfolgreich ist, aber der Transfer wirklich zur Weltspitze, also in der Weltcup, das gelingt dann trotzdem immer nicht allen. Und erstes Mal begegnet, ich glaube, in Val d'Isère war das, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, wo er da ganz jung dabei war und man wusste schon, ja, der hat Talent, der war aber auch immer sehr nett, war am Anfang auch ein bisschen zurückhaltend. Haben mal geschaut, wie es so abläuft. Und ja, in den Trainings und auch in den Rennen hat man dann schon gesehen, doch, der hat das Potenzial und das kann ganz weit gehen. Es muss nicht, aber es kann. Und es war spannend da zu sehen. Und wie schnell es dann gegangen ist, das war für uns natürlich dann auch überraschend. Aber es war spannend, ihm dabei so nahe zusehen zu dürfen.
Hat er dich auch mal um Rat gefragt? Ich meine, eure Bereiche, in denen ihr unterwegs seid, die sind ja deckungsgleich. Wir reden von Abfahrt, Super-G, Riesenslalom. Und er fährt das, du bist es gefahren, warst da sehr erfolgreich. Hat er sich da mal Rat geholt? Hat er dich Dinge gefragt?
Ja, also im Speedbereich, besonders in den Abfahrten natürlich, da hilft die Erfahrung. Und da haben wir natürlich immer die Athleten unterstützt, die uns nach Rat gebeten haben. Er war jetzt nicht einer, der extrem viel Rat brauchte, aber das eine oder andere hat er dann schon gefragt, auf der Besichtigung, je nachdem auch, wie man das oder das vielleicht taktisch angehen könnte. Und da sind wir natürlich gerne beiseite gestanden. Also die Erfahrenen auch mit Beat Feuth zusammen. Und ich, und da haben wir ihm sicher auch ein Stück weit helfen können. Und ja, mittlerweile denke ich, brauche er die Hilfe nicht mehr und steht da bestens auf seinen zwei eigenen Skiern.
Ja, das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Wie intensiv verfolgst du denn den alpinen Skiweltcup noch?
Schon sehr eigentlich. Es ist aber so, dass es nicht immer unbedingt noch live sein muss. Also mit der heutigen Technik kann man ja auch nachschauen, Replay etc. Und dann muss man nicht den ganzen Tag, je nachdem, zu Hause verbringen. Also nachschauen, so tue ich eigentlich alles. Und wie gesagt, jetzt auch mit den Athleten, je nachdem, wo man betreut, da ist man schon noch mit einem halben Fuß in der Szene mit drin und verfolgt es natürlich umso mehr, wenn man da Athleten hat, die man persönlich betreut. Aber auch der Sport an und für sich interessiert mich immer noch sehr. Und wie gesagt, war jetzt schon mal im ersten Rennen schon oder im ersten Rennwochenende schon mal sehr spannend und da kommt sicher noch mehr.
Es klingt nach einer angenehmen Mischung. Du bist einerseits noch drinnen, aber andererseits glaube ich auch so Elemente wie dieser extreme Reisestress, auch der Druck, den jetzt dann auch natürlich Coaches zum Beispiel haben, immer liefern zu müssen, Ergebnisse, 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 der scheint jetzt nicht mehr so da zu sein. Ist es im Endeffekt, hast du dir so quasi die coolen Elemente beibehalten und die Elemente, die in so einer Profikarriere nicht immer angenehm sind, die hast du so elegant so ein bisschen zur Seite geschoben? Wie ist es denn?
Ja, könnte man ruhig so sagen, ja. Ja, es war natürlich nicht das Ziel, dass man da nach der Karriere sofort wieder gleich viel weg von zu Hause ist wie vorher. Also ich wollte unbedingt viel Zeit zu Hause verbringen, eben wie gesagt mit der Familie und den Kids, die heranwachsen. Das ist eine einmalige Zeit und das konnte ich wirklich jetzt super vermindern. Eben mit dem Konditionellen, das kann ich vieles von zu Hause aus steuern mit den Athleten. Bin hier und da sicher immer noch weg, aber das ist in dem Rahmen, wo ich es gut vertreten kann. Und darum ist es schon so, dass ich das quasi gut gelöst habe, dass ich noch so viel dabei bin, dass es für mich sehr gut passt. So.
Wie würdest du eine Frage natürlich mit einem großen Rahmen? Wie geht's denn dem Schweizer Skisport? Wie ist denn dein Eindruck einmal, was die professionelle Ebene angeht, aber einmal was auch den Breitensport angeht? Du weißt, viele Skigebiete haben auch zu kämpfen mit dem Klima, das sich verändert. Es wird immer teurer, auch das Ganze zu unterhalten, auch für die Hobby-Skifahrer. Ja, Skifahren wird mehr und mehr zum Luxus, wenn man sieht, was die Liftkarten inzwischen kosten. Fangen wir erstmal vielleicht mit diesem Profibereich an. Wie ist denn dein Eindruck? Wie geht's dem Schweizer Skisport mit dem Abstand, den du auch hast?
Ja, grundsätzlich sicher gut. Wir sind im Moment in einer sehr guten Phase, aber die sehr guten Phasen haben auch immer die Gefahr, dass man es dann verschläft, dass man auf die nachfolgenden zu schauen. Und man weiß es eigentlich, aber das passiert trotzdem immer wieder. Und wir laufen ein bisschen auch schon in der Gefahr, also besonders bei den Damen, da sind die Arrivierten jetzt quasi über 30 und die Lücke dahinter, da ist nicht, sind nicht so viele Athletinnen da, die diese sofort füllen könnten. Also da wird es schon nicht gleich weitergehen können, was auch irgendwo durch auch immer normal ist, dass es nicht immer die gleiche Nation an der Spitze ist, aber das ist ein normaler Prozess. Und bei den Herren auch die Gefahr natürlich mit Marco umso größer. Er wirft einen riesen Schatten auf alles andere, was hinter noch ist. Und da gilt es besonders aufmerksam zu sein. Und da sind die Betreuer und der Verband sicher sehr gefordert, dass das auch quasi ohne Marco weiterlaufen würde, wenn jetzt er auch, keine Ahnung, kurzfristig ausfallen würde. Also es ist immer eine Challenge, egal wie gut es aussieht.
Dann die Brücke rüber zum Breitensport. Du sagst auch, ihr lebt in einem Skigebiet, du musst quasi nur aus dem Haus und wunderbar und kannst fahren. Wie siehst du das denn? Hast du so ein bisschen Sorge auch? Wie ist dein Eindruck?
Ich denke, ein bisschen Sorge muss man schon haben zum ganzen Wintersport, Skisport. Also es waren jetzt in der Regel schwierige Winter mit warmen Temperaturen, mit wenigen Niederschlag oder dann halt Regen als Niederschlag. Also es wird nicht einfacher. Ich glaube, in der Schweiz sind wir noch bevorteilt, weil viele Skigebiete bei uns doch sehr hoch sind, was eben je nachdem in Österreich, Italien, Deutschland nicht der Fall ist. Also da haben wir schon einen Vorteil, aber man muss auch da die Hausaufgaben machen und ja, besonders auch im Hinblick dann, um dann genügend Athleten auch für den Rennsport bereit zu haben. Also muss man auch in der Basis, also dem Skiclub immer wieder schauen, ob es denen gut geht und da passiert auch vieles. Also da passiert auch eine Veränderung. Ich denke, dass die Bereitschaft von Leuten da ehrenamtlich etwas für einen Verein zu tun. Ich denke, das ist überall schwieriger geworden. Also früher war das ganz normal und heute ist das ja sehr schwierig. Und wenn das dann alles wegfällt, dann ja, wird es auch für die Skiclubs irgendwo schwierig und die bleiben einfach nach wie vor die Basis. Also es gibt viel zu tun, viele Challenges und ja, alle sind gefordert, die irgendwie mit dem Skisport oder Wintersport zu tun haben.
Die eigenen Kids, die werden sicher Skifahren. Sind sie gut? Talentiert?
Kann ich noch nicht sagen, also ist noch wie zu früh. Die Älteste ist 5 Jahre jetzt, aber sie gehen
Okay.
gerne und haben Freude. Mit dem Sohn, dem Zweijährigen, waren wir letztes Jahr auch schon, also na, ihm macht das auch Spaß und ich bin gespannt, wo die Reise hinführt. Natürlich mit dem einen Auge wäre man stolz, wenn es auch in diese Richtung geht, aber mit dem anderen Auge weiß man aber auch, was es bedeutet, diesen Weg zu gehen, was für Risiken er in sich birgt und was da alles dazwischen kommen kann. Also ist dann immer eine Medaille mit zwei Seiten.
Ich würde noch mal kurz zu deiner Karriere zurückkommen. Du hast doch körperliche Schwierigkeiten gehabt während deiner Karriere. Wir wissen das ja leider Saison für Saison, dass dieser Skiweltcup wirklich eine Knochenmühle sein kann. Mich würde interessieren, hast du heute im Alltag Schmerzen von irgendwelchen Geschichten, die aus der Profikarriere stammen?
Ja, der Rücken ist immer noch nicht so perfekt, aber er ist gut genug für meinen Alltag, dass er mich nicht beeinträchtigt. Aber neben, wenn ich mal die Zeit habe, mal wieder ein bisschen schneller den Berg runterzufahren, dann lässt er mich schon spüren, ja, das ist immer noch nicht ja, bei 100% und es sind ein bisschen die Nachwehen. Aber ich denke, das ist alles in einem sehr guten Rahmen und ich kann mich wirklich sonst frei bewegen, kann jeden Sport ausüben, den ich möchte. Also von dem her bin ich schon sehr zufrieden mit dem Stand heute.
Was für dich auch irgendwie ein Hadern, dass der Körper auch nicht mehr zugelassen hat, oder hast du einen guten Weg für dich gefunden, damit gut umzugehen?
Am Anfang auf alle Fälle war sicher ein Hadern da, aber irgendwie, das hat einfach immer zu mir dazugehört und ich konnte dann schon einen Weg finden, damit umzugehen. Und dieser Weg hat dem auch beigetragen, dass ich heute eben dieser Coach bin, der ich bin. Also ich musste da mich weiterentwickeln, auch weiterbilden und interessieren für andere Sachen, wo ich jetzt heute weitergebe. Darum, das gehört zu mir, zu meiner Person und war natürlich nicht immer angenehm, aber ich möchte es trotzdem auch nicht missen, weil es eben dazu beigetragen hat, dass ich heute da stehe, wo ich bin.
Du hast vorhin auch Daniel Albrecht angesprochen und ein zweiter Teamkollege mit Marc Gisin sind während du auch aktiv warst, schwer gestürzt und haben sich dadurch dann eigentlich auch früher als gewollt sicher aus dem Weltcup verabschieden müssen. Wie ist man damit damals im Team umgegangen oder du als Aktiver im Team umgegangen damit?
Besonders die Sache mit Daniel, die war natürlich schon sehr prägend, weil das war dann mein erstes Mal Kitzbühel, wo der Unfall passiert war. Und eben das haben wir dann auch als Startkapitel genommen, weil das schon einschneidend war. Und wir sind da mit Dani und mit Berto zusammen, eben Sandra Villetta auch in der Technikgruppe, so richtig am Aufstieg gewesen. Dani war so unser Zugpferd. Wir konnten in seinem Windschatten rein und da wirklich nach vorne preschen. Und dann ja, ging es da nach Kitzbühel und dann wird man am Boden der Tatsachen einfach mal wieder zurückgeholt, was da alles auf dem Spiel steht, was da eigentlich alles so schnell passieren kann. Und das war schon keine einfache Zeit, die als junger Athlet sicher auch seine Spuren hinterlassen hat. Und das musste ich schon auch zuerst managen für mich. Und hat dann sicher eine Zeit gedauert, bis ich da meinen Weg gefunden habe, mit der Sache umzugehen.
Jetzt hast du es eben angesprochen, das erste Kapitel in deinem Buch. Vielleicht erwähnst du noch, wie kann man das Buch kaufen? Wo gibt's das? Ist es im Buchhandel zu bekommen?
Natürlich im Buchhandel in der Schweiz und aber auch direkt bei uns. Und wir versenden es auch ins Ausland gerne. Aber da ist halt die Zollgeschichte, die noch dazu kommt, was ein bisschen mühsam ist. Aber wir haben schon auch Anfragen gekriegt von Österreich und Deutschland.
Sehr gut. Zwei Fragen habe ich noch zum Schluss, Carlo. Die erste ist, du hast früh sehr große Erfolge in deiner Karriere gefeiert. Wie ist es dir dann danach gelungen, dass du dich im Leben und als Mensch auch nicht nur ausschließlich durch Ergebnisse definierst, dass du auch etwas anderes siehst im Leben?
Das habe ich immer schon gesehen. Also es war für mich nicht so schwierig, weil ich habe die Resultate immer gut einordnen können. Nicht nur nach dem Resultat, sondern auch nach der Leistung im Hintergrund. Also es war für mich immer sehr wichtig, dass ich das gut einschätzen kann. Und ja, natürlich, es hat einerseits geholfen. Am Anfang Karriere gab es diese großen Erfolge. Natürlich auf allen Ebenen. Auch für mich zu wissen, dass wenn alles passt, dann kann ich ganz vorne mitfahren. Andererseits wusste ich aber auch, es gut einzuschätzen, dass es nicht immer so weitergehen kann, dass schwierigere Zeiten kommen werden. Und mit dieser Einstellung, denke ich, war ich dann auch gut gewappnet, wenn es dann nicht mehr so gut ging mit anderen Schwierigkeiten auch auf der körperlichen Ebene.
Und die letzte Frage lautet, was war die schönste Party deiner aktiven Karriere? Welchen Erfolg hast du am schönsten, am größten, am besten gefeiert, würdest du sagen?
Ja, waren schon der Olympiasieg und der Gesamtweltcup. Natürlich Olympia, wir wussten die Saison gerne noch weiter, aber nichtsdestotrotz waren wir da in Whistler und hatten eine gute Zeit und die Nacht war ziemlich kurz und war einmalig und die Erinnerungen daran sehr gut. Und im Weltcup-Finale ist es einfach ein bisschen anders, weil du weißt, dass die Saison ist jetzt quasi vorüber. Da kann man dann wirklich ganz loslassen und das war dann nochmal ein bisschen von der Feier intensiver, aber die beide waren sicher so von den Feiern meine Highlights.
Das heißt, du hast dann in Garmisch gefeiert oder bist du dann auch schon nach Hause gefahren und dort?
Nein, schon noch in Garmisch selber und da musste ich, glaube ich, am Sonntag direkt ins Fernsehen nach Zürich. Also war dann schon intensiv und vielleicht hat es dann nicht so gut ausgeschaut im Fernsehen. Das war es auf alle Fälle wert.
Sehr gut. Carlo, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut, dass du bei uns warst. Und ja, wahrscheinlich sehen wir dich hoffentlich bald auch im Weltcup als Konditionstrainer von Nachwuchsathleten. Danke vielmals, Carlo. Hat uns sehr
Vielen Dank
gefreut.
für die Einladung. Ja. Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.